Jo, liebe Leute, herzlich willkommen beim Loco Football Podcast, die 58, eine Kurzfolge hier am 30.10. am Montagabend. Leute, in wenigen Stunden geht's los. Die Raiders gastieren bei den Detroit Lions. Es wird ein wichtiges Spiel werden für die Raiders, vielleicht ein Knackpunktspiel für die ganze Saison, meiner Meinung nach, wenn McDaniels und Co. jetzt die Zügel nicht in die Hand nehmen und ordentlich was zeigen, dann ist meiner Meinung nach die Saison verloren. Mit einer peinlichen Niederlage für McDaniels geht die ganze Diskussion von letzter Woche natürlich wieder los. Leute, letzte Woche gab es keinen Loco-Football-Podcast, keine Preview. Ich war mal wieder beim Fußball, ausnahmsweise war nicht im Lande. Und daher heute eine extrem kurze Folge, die fokussiert sich allerdings nicht auf das heutige Spiel, sondern auf die Trade-Deadline morgen Abend. Leute, alles Wichtige dazu stellt euch Patrick von den LVR-Fans Germany heute vor und ich bin mal ganz ruhig heute, ihr hört es vielleicht, ich habe ein bisschen sogar eine kleine Erkältung hier am Start. Ich wünsche euch auf jeden Fall ein schönes Spiel heute Abend, ich wünsche euch eine gute Woche und am Ende der Woche, da hört ihr mich wieder mit einem Gast zur Preview gegen die Giants nächste Woche. Also let's go Raider Nation, just win baby heute. Euch ein gutes Spiel und dass ihr morgen auch wieder aus den Federn kommt. Euer Este Loco.
This is Loco Football, your Las Vegas Raiders podcast from Germany. Follow us on Twitter at LocoFootball_TV and make sure to check out our Raiders page at LocoFootball.tv. Loco Football, Raiders, Draft and more. Proudly presented by Este Loco.
Du bist kein offensives Genie, wenn du Sachen so angehst. Du bist kein offensives Genie, wenn du deine Pro Bowl-Spieler draußen lässt. Du bist ein verfluchter Clown, der auf dieser Position nichts verloren hat und der wirklich Sorge haben sollte, dass er nächstes Jahr noch einen Job in dieser Liga hat. Hey Raiders-Fans, Patrick hier von den Las Vegas Raiders-Fans Germany. Heute mit einem bisschen anderen Thema. Wir haben Ende Oktober und wir bewegen uns langsam aber sicher auf die Trade-Deadline zu. Und da schauen wir uns jetzt heute einfach mal an, wie die Trade-Deadline eigentlich für die Raiders verlaufen könnte, was so momentan Phase ist. Und was auch die Gerüchte besagen, wenn wir aktiv, sind wir eher ruhig. Wir werden sehen, wir werden es besprechen. Wir starten. Noch eine kurze Zwischeninfo für euch Raiders-Fans. Es hat tatsächlich vor einer Stunde ungefähr im NFL Network die Info gegeben von Tom Pelissero, dass am Donnerstag wohl bei den Raiders ein offenes Team-Meeting stattgefunden hat, bei dem sich die Raider-Spieler offen und ehrlich gegenüber dem gesamten Coaching-Staff, aber auch vor allem Josh McDaniels gegenüber zum aktuellen Status des Teams äußern durften. Und das muss ziemlich kritisch gewesen sein. Die Spieler haben danach Pelissero wohl gesagt, dass es ein sehr positives Meeting war, was jetzt erstmal dafür spricht, dass sich eventuell der Coaching-Staff vielleicht die Kritik auch zu Herzen genommen hat. Auf der anderen Seite ist halt die Frage, wenn du gerade mal 7 Spiele in deinem zweiten Jahr rum hast, warum so ein Meeting schon notwendig ist. Sei es drum, ihr seid informiert. Meeting am Donnerstag bei den Raiders um die aktuelle Lage und es ist anscheinend auch ziemlich positiv verlaufen. So, dann schauen wir uns mal direkt das Thema an. Also, die erste Frage, die wir uns stellen müssen als Raiders-Fangemeinde tatsächlich schon, ist die Frage, sind wir eigentlich Buyer oder sind wir Seller an der Trade-Deadline? Also, verkaufen wir Spieler, traden wir Spieler weg? Oder sind wir eher ein Franchise, was eher Spieler dazu holt, weil sie denken, dass sie tatsächlich hier Mittel und Wege haben, sich zu verbessern? Grundsätzlich erstmal für euch wichtig zu wissen, die Trade-Deadline ist am 31.10. an Halloween um 21 Uhr deutscher Zeit. Danach können keine Trades mehr abgeschlossen werden zwischen den Teams. Man muss dazu auch sagen, Free Agent Player können immer noch eingebracht werden, aber Trades mit anderen Teams definitiv nicht mehr. Dann Ich habe schon gesagt, dieses Video nehme ich jetzt auf vor dem Spiel gegen die Detroit Lions. Aktuell ist unser Rekord bei 3-4, 3 Siegen, 4 Niederlagen. Die Niederlage gegen die Chicago Bears hat jetzt mir persönlich auch nicht wirklich viel Hoffnung gegeben, dass es viel besser wird. Nach dem Detroit-Spiel im schlimmsten Fall stehen wir 3-5. Falls wir das gewinnen sollten, 4-4, also ein 500-Record. Und davon ist sicherlich auch ein bisschen abhängig, wie man die Trade-Deadline angehen wird. Es gab schon Berichte, dass sich die Raiders selbst eher als Buyer sehen im Win-Now-Mode. Das ist auch das, was Mark Davis wohl bei einem Gespräch am Rahmen des Finales der WNBA gesagt hat, dass die Raiders im Win-Now-Mode sind. Das mag die Vorstellung sein. Die Realität sieht halt tatsächlich momentan so aus, dass wir nach ungefähr der Hälfte der Spiele im besten Fall die Hälfte der Spiele gewonnen haben und das auch nicht wirklich überzeugend. Entsprechend muss man auch ganz klar benennen, und das ist jetzt ein bisschen mehr Meinung als tatsächlich ein Fakt, aber man muss auch dazu sagen, dass diese Trade-Deadline, die jetzt angegangen wird, dass da natürlich auch so ein bisschen Jobs auf dem Spiel stehen. Ne? Also man muss jetzt hier tatsächlich sagen, dass wenn man jetzt die Trade-Deadline durchangeht und dann in dem Jahr nichts mehr reißt, dann ist Josh McDaniels spätestens zum Jahresende weg. Das ist zumindest die Hoffnung. Ne? Aber wenn man jetzt aggressiv hier rangeht, versucht man tatsächlich noch zu sagen und zu zeigen, ja, wir wollen dieses Jahr tatsächlich was reißen und uns fehlen nur so ein paar kleine Stellschrauben. Das sehe ich persönlich nicht so, aber ich denke, dass wir die Raiders durchaus in der einen oder anderen Stelle als Buyer sehen werden an der Trade-Deadline, eben in dem Wohlwissen darum, dass wenn man nicht aktiv ist, es auch nicht viel besser wird und dass potenziell am Jahresende tatsächlich Jobs auf dem Spiel stehen. Entsprechend rechne ich tatsächlich mit ein bisschen was. Ob das sinnvoll ist, das schauen wir uns jetzt an. Und um dieses Segment zu beginnen, stelle ich jetzt einfach mal direkt meine Meinung hier vorne ran. Wie falsch kann man sich denn eigentlich selbst wahrnehmen? Das ist die Frage, die ich mir tatsächlich stelle. Wenn man sich denkt, die Raiders sind Buyer, das ist das, was immerhin gesagt worden ist von Mark Davis, was auch so der O-Ton aus der Organisation raus ist, man wäre Buyer und im Win-Now-Mode. Wie kann man sich nur selbst so dermaßen falsch einschätzen? Warum sage ich das jetzt so? Wir haben die 6-teuerste Offense in der gesamten NFL. Die 6-teuerste. Und haben die drittwenigsten Punkte pro Spiel. Offensiv, ne? Nur offensiv jetzt mal gesehen. Zudem die meisten Giveaways, 15 Giveaways bisher schon gehabt. Das ist eine Kombination aus Interceptions und aus Fumbles. Die meisten Turnovers haben wir weggegeben. Diese Offense, die 6-teuerste, an der McDaniels einen großen Anteil hat, dass die so teuer ist, mit Vertragsverlängerungen von Hunter Renfrow, auf den kommen wir noch zu sprechen. Jacoby Myers, Brandon Bolden hat keinen einzigen Snap bisher offensiv gemacht, verdient bei uns trotzdem fast 3 Millionen in diesem Jahr. Es ist irre, wofür wir Geld ausgeben und diese Offense kriegt nichts gebacken. Wirklich nichts. Möchte man jetzt tatsächlich schauen, dass man hier offensiv vielleicht rangeht, dass man hier noch jemanden holt, der uns eine bessere Möglichkeit gibt, dass wir mehr Punkte generieren? Gibt es wirklich so viele Offense-Spieler, die auf dem Markt sind, die uns jetzt sofort weiterhelfen würden? Ich nehme es mal vorweg, ich sehe es nicht. Ja? Also die größere Baustelle ist die Offense. McDaniels valued die Defense nicht, steht hier einfach mit drauf, weil dafür tatsächlich in der Free Agency keine Big Dollar ausgegeben worden sind. Wir haben keinen großen Defender geholt, keinen Inside-Pass-Rusher, der in der Innenposition, auf der Defensive-Tackle-Position ein bisschen Unterstützung für Max Crosby ist. Ja, wir haben Tyree Wilson gedraftet, aber da findet auch relativ wenig Entwicklung statt. Ist auch ein Rookie, muss man mal nochmal so ein bisschen getrennt betrachten. Aber unterm Strich sind das schon Sachen, als es darum geht, wirklich Geld in die Hand zu nehmen und Veteranen zu holen, die dieses Team wirklich hätten bereichern können in der Free Agency. Auf Cornerback, auf Linebacker beispielsweise. Tremaine Edmonds war beispielsweise ein Spieler als Linebacker, der mir sehr gut gefallen hätte. Der ist jetzt nach Chicago gegangen und hat da letzte Woche auch tatsächlich gegen uns ganz gut abgeliefert. Wird einfach kein Wert drauf gelegt. McDaniels ist vom Ego her, das ist jetzt wieder Meinung, ne? Aber hat so ein großes Ego, dass die Offense das Prunkstück ist, die muss bezahlt werden, die muss gut aussehen. Sie wird gut bezahlt, sie sieht absolut schlecht aus. Also diese Selbstwahrnehmung, auf die komme ich nicht klar. Nochmal, 6 bestbezahlte Offense. Es wurden Spielerverträge verlängert und die Spieler wurden dann weggegeben. Zum Beispiel Derek Carr. Die Saga haben wir letztes Jahr von vorne bis hinten miterlebt. Und Raider Nation ist ja so ein bisschen geteilt in die Carr-Stans und in die Carr-Hater, wenn man so möchte. Also das ist eh ein vergleichsweise toxisches Thema. Das will ich jetzt gar nicht aufmachen. Aber wir nehmen jetzt einfach mal das aktuellste Beispiel her. Hunter Renfrow hat sich gegenüber NBC schon geäußert, dass er der Meinung ist, dass er Teams weiterhelfen kann, egal ob es die Raiders sind oder nicht. Und zeitgleich kommen noch Berichte raus, wonach die Beziehung zwischen McDaniels und Hunter Renfrow stark, stark zerrüttet sein soll. Ja, ihr bezahlt ihn 13 Millionen Dollar in diesem Jahr, um ihn dann so gut wie nicht einzusetzen. Ich frage mich, wo der Sinn ist. Obwohl diese Offense offensichtlich nichts zustande bekommt, lässt man dann eine Top-Weapon, die nicht umsonst den Spitznamen Third and Renfrow hat, einfach draußen. Ich komme nicht klar. Also das sind grundsätzlich Sachen, wo ich tatsächlich auch McDaniels hinterfragen muss. Und das wird vermutlich ein Video werden nach dem Spiel gegen die Detroit Lions. Bleibt da auf jeden Fall gespannt. Jetzt ist die nächste Frage, welche Positionen würden uns überhaupt helfen, jetzt als Addition in der Trade-Deadline zuzuschlagen? Wo wären überhaupt Spieler da und was wären interessante Spieler? Das schauen wir uns jetzt an und da werdet ihr sehen, also auf der offensiven Seite des Balls ist da nicht viel vorhanden. Und dann gehen wir auch direkt rein in die Targets, falls die Raiders Buyer sein sollten, was so mögliche Targets sind. Ich nehme es euch vorweg, auf dieser Liste ist kein einziger Offensivspieler drauf. Warum ist kein Offense-Spieler drauf? Naja, die meisten Spieler, die in der Offense jetzt auf den Trade-Blöcken der jeweiligen Teams stehen, sind in der Regel Wide Receiver. Wir haben den ein oder anderen Running Back noch auf dem Block und ein, zwei Tight Ends. Aber unterm Strich, ich wiederhole es nochmal, wir haben die 6 teuerste Offense. Wir haben mit Wide Receiver eine der teuersten Positionsgruppen der NFL. Ich sehe uns da in keinerlei Handlungsbedarf, vor allem weil wir Pro Bowl Receiver einfach nicht spielen lassen und stattdessen irgendwelche Jux und Tollerei Kick Returner auch auf Slot spielen. Denn ich komme damit sowieso nicht mit. Quarterbacks sind keine auf dem Markt, die uns jetzt sofort helfen würden. Vor allem, weil man Rookie auf der Bank sitzen hat, den man wahrscheinlich auch wieder inactive schalten wird. Das ist ein injury-prone, unterdurchschnittlicher Starter, wieder seine Interceptions durch die Gegend wirft. Und ein 38-Jähriger, der in seinen letzten 13 Starts 13 Niederlagen geschafft hat. Ganz kurz, ganz ehrlich, Punkt ist erreicht, Kessel ist am Kochen. Also die Tatsache, dass McDaniels gegen Chicago Brian Hoyer reingeschmissen hat, statt Aiden O'Connell, zeigt eigentlich, wie inkompetent dieser Mann als Head Coach ist. Es ist unfassbar. Du startest lieber einen 38-Jährigen, der einen Track Record hat, dass er dein System angeblich kennt, der im Spiel zuvor, als er als Ablöse dann reagiert hat, schon gezeigt hat, ja, einen tiefen Wurf hat er gebracht, aber ansonsten hat er 6 Punkte zusammengebracht. Da ist nichts gegangen. Von Brian Hoyer ist das Spiellevel nicht wesentlich angestiegen. Du bringst lieber ihn als deinen Rookie. Du bringst lieber ihn, weil du meinst, du hast gegen den Division 2 Quarterback bessere Chancen mit Brian Hoyer, von dem die Liga schon weiß, was er ist, nämlich im besten Fall ein unterdurchschnittlicher Backup. Du bist kein offensives Genie, wenn du Sachen so angehst. Du bist kein offensives Genie, wenn du deine Pro Bowl-Spieler draußen lässt. Du bist ein verfluchter Clown, der auf dieser Position nichts verloren hat und der wirklich Sorge haben sollte, dass er nächstes Jahr noch einen Job in dieser Liga hat. Das bist du, Josh McDaniels. So. Musste kurz raus? Okay. Dann schauen wir uns jetzt mal die Targets an, die wir hätten als Bayern. Ich habe schon gesagt, es sind alles Defensivspieler. Ich habe auch gesagt, dass Josh McDaniels die Defense zu wenig valued. Ich weiß nicht, ob einer davon realistisch ist, weil alle relativ teuer tatsächlich in den Büchern ihrer Teams stehen. Wir fangen einfach mal oben an. Washington shoppt tatsächlich schon seit ein paar Wochen zwei ihrer Edge-Rusher. Einen davon wollen sie abgeben, einen behalten, Montez Sweat oder Chase Young. Beides First-Round-Picks und Chase Young war sogar Pick Nummer 1 in seinem Draft-Jahrgang, beziehungsweise Pick Nummer 2, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ein Top-5-Pick auf jeden Fall. Hat auch ein bisschen mit Verletzungen zu kämpfen gehabt, aber ist, wenn fit, kann der ein wirklicher Difference-Maker sein. Montez Sweat tatsächlich als White 9 Edge-Rusher bei den ein oder anderen Teams möglicherweise ein Thema. Ich sehe ihn jetzt bei uns nicht. Ich würde bei uns eher Chase Young sehen, glaube aber nicht, dass man auf einen von beiden geht, weil beide tatsächlich relativ hohen Cap-Hit haben und Chase Young auch tatsächlich schon mit einem Trade nach Chicago, Überraschung, Chicago, in Verbindung gebracht worden ist. Ich würde jetzt beide tatsächlich mal eher als unrealistisch einstufen. Der nächste auf der Liste ist tatsächlich jemand, den ich auch schon in so ein paar Trade-Szenarien gesehen habe, was mir durchaus zugesagt hat. Nicht, weil ich das Szenario so toll finde, aber weil es halt tatsächlich ein Szenario ist, was relativ nah an der Realität dran ist. Carl Lawson von den New York Jets ist auch ein Veteran, hat dort einen Mehrjahresvertrag unterschrieben, als er Free Agent war und hat auch schon in den vergangenen Jahren gezeigt, dass er ein sehr, sehr guter Pass-Rusher sein kann, der seine 7, 8, 6 im Jahr schaffen kann. Kriegt tatsächlich in New York momentan zu wenig Spielzeit, möchte auch tatsächlich raus aus New York und könnte bei uns einen Neustart machen. Viele Trade-Vorschläge, die ich gesehen habe, zuletzt auch einen bei ChatSports, bei Mitch Rands, hat gesagt, dass wir eventuell sogar hier ein 1:1 Spieler-Trade sehen, nämlich Hunter Renfrow 1:1 für Carl Lawson, was aus beiderlei Sicht, denke ich, Sinn machen würde. Die Jets würden ein reliable Target bekommen für ihren Quarterback Zach Wilson. Wir würden einen Pass-Rusher bekommen, der schon in der Vergangenheit gezeigt hat, dass er helfen kann, dass er ein wichtiger Piece sein kann, der auch tatsächlich ein bisschen unterstützend für Max Crosby sein kann, dass wir in der Defense vielleicht einfach so sattelfest sind, dass wir das erbärmliche Auftreten der Offense damit übertünchen. Es wäre eine Möglichkeit, ne? Und Carl Lawson sehe ich tatsächlich als relativ wahrscheinlich, dass da was gehen könnte. Da bleibt auf jeden Fall mal gespannt und merkt euch den Namen. Der nächste, den habe ich hier auch nochmal bildlich dargestellt, das wäre tatsächlich mein Wunschkandidat, den ich sehr gerne bei uns sehen würde, das wäre Leonard Williams von den New York Giants. Er ist ein klassischer Three-Technique, ist auch ein First-Round-Pick gewesen und hat damals für die Jets seine Karriere begonnen, ist aus New York nicht raus, ist dann in der Free Agency zu den Giants gegangen und hat unter Patrick Graham gespielt und da sein bestes Jahr abgerissen. Das ist nämlich was, was wir tatsächlich auf dem Schirm haben sollten. Verbindungen von Spielern, die momentan in ihren Teams nicht zum Zuge kommen, zu unserem Coaching-Staff. Leonard Williams war unter Patrick Graham tatsächlich ein Star, ist jetzt ein valuable Player, aber jetzt kein Difference-Maker. Die Giants stehen auch nicht positiv da. Ich glaube, die haben eine 2-5-Bilanz. Ist auch nicht ideal, gegen die spielen wir auch noch, muss man auch dazu sagen. Es wäre sehr interessant zu sehen, was Leonard Williams als Rushing Defensive Tackle hier leisten könnte. Er ist auch solide im Run-Game. Das wäre einfach ein Piece, wo ich sagen würde, ja, da wäre ich durchaus dabei. Die Frage ist, was müsste man aufgeben, um ihn zu bekommen? Ein Third-Round-Pick würde ich tatsächlich weggeben. Second-Rounder ist zu hoch. Manche meinen auch, dass ein Third-Round-Pick zu hoch ist. Ich denke, das wäre so das Maximum, was möglich sein sollte, was man weggeben sollte, wenn man wirklich der Meinung ist, man ist jetzt im Win-Now-Mode. wenn man Leonard Williams für weniger bekommt, nehme ich ihn mit Kusshand. Bin ich ganz ehrlich. Wäre ein toller Impact-Player für die Raiders. Auch gerne den Namen im Kopf behalten. Und noch ein Name, den ihr im Kopf behalten solltet, ist der von Josh Uche. Das ist ein Edge-Rusher von den New England Patriots, der natürlich, weil er für die Patriots spielt, auch Kontakte hat zu unserem Coaching-Staff. Da gibt es schon gewisse Überlappungen und Kenntnisse voneinander. Das wäre tatsächlich jemand, der von der Philosophie vermutlich in das passen würde, was bei den Raiders aufgebaut werden soll mit dem Patriot Way, wo auch diese Woche ein paar Dinge zugedroppt wurden. Eventuell dazu auch im nächsten Video nochmal mehr. Aber Josh Uche, auch ein Edge-Rusher, der auch schon über 5-6 im Jahr geschafft hat. Also jemand, der potenziell da ein bisschen Entlastung reinbringen kann in die Defensive Line auf der Edge-Rusher-Position und da vielleicht auch Max Crosby so ein bisschen die Double-Teams wegnimmt, dass das vielleicht wieder mehr in 1-gegen-1-Situationen aufgeht. Das wäre auch eine Möglichkeit, wie man einfach die Defensive verbessert und dann vielleicht den Gegner auch bei weniger Punkten hält. Josh Uche, Leonard Williams und Carl Lawson solltet ihr auf jeden Fall auf dem Schirm behalten. Montez Sweat und Chase Young wären jetzt die High-Caliber-Guys, wo ich persönlich allerdings nicht direkt sehe, dass das stattfinden wird. Nichtsdestotrotz, das war eben die Möglichkeit, was wir als Buyer haben. Aber wie sieht es denn eigentlich aus, wenn wir Spieler verkaufen sollten? Ja, wenn wir Sellers sind nach dem Detroit-Game, welche Spieler könntest du da treffen? Schauen wir uns an. Tja, und der Name ist jetzt auch schon ein paar Mal gefallen. Wenn wir tatsächlich Spieler wegtraden sollten, um noch ein paar valuable Picks hinzubekommen zu wollen oder zu sollen, dann würde es vermutlich als ersten Hunter Renfrow treffen. Ich habe schon ein paar Mal gesagt, der steht momentan mit 13,5 Millionen gegen die Cap bei uns zu Buche, hat tatsächlich dieses Jahr noch nicht mal seine 200 Receiving Yards, ist weit unter den Erwartungen, was einfach daran liegt, weil ihn unser genialer Head Coach nicht richtig einsetzen kann. Die Beziehung ist an dem Punkt, wo sie tatsächlich schon als tarnished bezeichnet wird, also wirklich schon als nicht gut, als fragil, als fractured. Dementsprechend würde es mich nicht überraschen, wenn man Hunter Renfrow tatsächlich wegtraden würde. Das Problem an der Geschichte ist, dass man ihn so selten hat spielen lassen, dass man seinen Value wirklich in den Keller hat sinken lassen. Deshalb eine Möglichkeit, die da ist und die euch dann schon mal zeigen dürfte, dass man mit ihm nicht plant ist, wenn er gegen Detroit viel spielt. Jetzt denkt ihr euch vielleicht, das macht doch gar keinen Sinn, wenn er dann gegen Detroit viel spielt. Warum sollte man ihn dann traden? Wenn Receiver oder allgemein ein Spieler viele Snaps bekommt, kurz vor der Trade-Deadline, dann ist das meistens doch mal, um ihm Film zu geben, um gegenüber anderen Teams den Wert des Spielers nochmal zu steigern und vielleicht einfach nochmal ein bisschen eine bessere Compensation rauszukriegen. Momentan ist Hunter Renfrow ein 6-Runden-Pick wert, im besten Fall. Es klingt hart für einen Pro-Bowl-Receiver, für jemanden, der wirklich was reißen könnte in dieser Liga, aber der Wert des Spielers Renfrow ist so in den Keller gesunken, weil dieses Coaching-Staff ihn nicht eingebunden hat und auch letztes Jahr tatsächlich nicht wirklich benutzt hat. Klar, da war er auch verletzt, ne? Das muss man auch in Betracht ziehen. Aber dieses Jahr ist er fit und er kriegt so gut wie keine Snaps. Wenn er Snaps bekommt, kriegt er selten Targets. Und wenn er die Targets bekommt, dann ist das Spiel meistens auch schon vorbei. Also unterm Strich, Hunter Renfrow, ich wünsche ihm das Beste. Das hat er nicht verdient, diese Art und Weise, wie mit ihm umgegangen wird. Und das Beste für ihn ist es tatsächlich, wenn er einen Neustart bekommt. Das wünsche ich ihm persönlich, auch wenn mir das Herz blutet, weil ich ihn gerne in Silver und Black weiterhin sehen würde. Aber mit diesem Coaching-Staff und mit diesem Front Office wird das wohl nichts werden. Dann als nächster auf der Liste Josh Jacobs. Das Running Game allgemein underwhelming. Ich meine, wenn du Jacobs weggibst, hast du noch Brandon Bolden, Amir Abdullah und Samir White auf den Running Back Positionen. Ich bin davon nicht angetan. Josh Jacobs spielt momentan auf dem Franchise Tag, auf dem Einjahresvertrag, ne? Also nicht mal auf dem Franchise Tag, sondern auf dem Einjahresvertrag, den er nach dem Holdout unterzeichnet hat. Er könnte in anderen Teams tatsächlich was reißen. Buffalo beispielsweise ist auf der Suche nach einem Running Back. Das wurde schon ein paar Mal reported. Da könnte ich mir Josh Jacobs mit seinem Power Run auch ganz gut vorstellen. Würde ich auch ungern sehen wollen, dass Jacobs weg ist, aber unterm Strich kriegst du für ihn vermutlich einen Zweit- bis Drittrunden-Pick noch her von einem Team, das als Contender reingehen will. Dann wäre das definitiv eine Variante, die ich in Betracht ziehen würde. Wenn das Detroit-Spiel verloren worden ist und man eh bei 3-5 steht, dann ist die Saison quasi schon so ein bisschen durch. Dann wäre Josh Jacobs vielleicht wirklich noch jemand, der ein bisschen Value als Pick reinbringt. Jermaine Illuminor habe ich als nächstes hier stehen, wo sich jetzt jeder, der die Raiders Games verfolgt, vielleicht so ein bisschen fragen könnte, sag mal, der startet doch als unser Right Tackle, wieso sollten wir den denn weggeben? Die letzten Spiele hat er eben weniger Snaps bekommen und im letzten Spiel gegen Chicago hat er nicht gestartet, sondern Thayer Munford, unser letztjähriger Siebtrunden-Pick von der Ohio State. Und ich muss sagen, ich habe das letztes Jahr schon immer mal wieder gesagt bei uns im Discord, falls ihr das nicht kennt, schaut gerne rein, Link ist in der Beschreibung. Habe ich des Öfteren auch schon gesagt, dass Thayer Munford auf Right Tackle tatsächlich sehr, sehr solide aussieht und dass man Jermaine Illuminor vielleicht lieber auf den Right Guard stellen sollte, statt damals Alex Bars. Wir wissen, wie das ausgegangen ist. Und jetzt haben wir das gleiche Thema mit Greg Van Roten, der den Vorzug bekommt vor Illuminor. Und Thayer Munford jetzt zuletzt gestartet gegen die Chicago Bears. Deshalb darf man sich durchaus berechtigt die Frage stellen, wenn jetzt ein Team einen sehr flexiblen Offensive Tackle braucht, der auch als Guard spielen kann und egal ob links oder rechts, wäre da Illuminor nicht vielleicht sogar ein angenehmes Target? Ich denke ja, der Value wäre vermutlich nicht ganz so hoch, irgendwas zwischen der 5. und der 7. Runde, je nachdem wer nachfragen würde, aber ich denke, dass es durchaus realistisch ist, dass man sich da Angebote anhört und vielleicht dann nochmal selbstständig schaut, dass man von dem Practice Squad einen Ersatz-Tackle holt. Eventuell holt man auch vom eigenen Practice Squad Nitan Muti hoch. Also es würde mich nicht unendlich schockieren, wenn man sich von Jermaine Illuminor trennen würde. Letzter Spieler, das ist so gut wie jedes Mal einfach ein Thema, weil der Spieler halt jedes Mal ein Thema ist. Für einen Contender wäre ein absoluter Gewinn, Davante Adams. Es ist schon von mehreren Stellen gesagt worden, dass er unverkäuflich ist. Ich glaube auch nicht, dass er gehen würde. Ich denke eher bei den oberen drei Spielern kann man ein besseres Argument finden. Aber weil immer mal in Ecken des Internets das Gerücht aufkommt, dass Davante Adams weg möchte, dass die Raiders vielleicht auch schauen, dass sie ihn wegtraden, steht er hier nochmal, ich denke nicht dran, ich denke, dass er bleiben wird. Er hat sehr lange Vertrag, die Raiders würden sich damit mit der Cap selbst so ein bisschen ins Bein schießen. Ich denke, das ist relativ unrealistisch. Deshalb fokussiert euch auf die oberen drei Namen, da habt ihr definitiv eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass da was passiert. So, dann schauen wir uns mal an, was meiner Meinung nach passieren wird, worauf wir uns einstellen sollten, in meiner Art und Weise die Dinge zu betrachten. Das Erste, ich habe es gerade schon gesagt, Hunter Renfrow, ich sehe ihn tatsächlich nach der Trade-Deadline nicht mehr in Silver und Black. Er wird vermutlich für ein Apple und ein Ei oder wie es jetzt hier steht, für eine Packung M&Ms, also für einen vergleichsweise geringen Draft-Pick, das Team wechseln. Ich sehe auch ein paar Teams, wo er tatsächlich hingehen könnte. Wie gesagt, dieses Carl Lawson gegen Hunter Renfrow Trade-Konstrukt fände ich tatsächlich ganz angenehm. Aber ich denke tatsächlich, dass er vielleicht auch bei einem Team landen wird, was auf Wide Receiver nochmal ein bisschen Hilfe im Slot brauchen könnte. Sehe ich beispielsweise die Baltimore Ravens. Ich würde beispielsweise auch ein anderes Team dort aktiv werden sehen. Buffalo beispielsweise könnte auch hier nochmal mit zuschlagen, obwohl die schon ein sehr gutes Receiving Core haben, denke ich, würde Renfrow da ziemlich gut dazu passen. Was ein bisschen absurd klingt, aber so ein bisschen Hilfe wäre es natürlich auch, wenn man für einen sehr geringen Trade Wert ihn letzten Endes abgibt zu einem Rookie Quarterback. Da sehe ich jetzt vielleicht sogar Houston, die momentan bei 3-3 stehen und die am Ende eine bessere Bilanz haben könnten als die Raiders. Das ist auch ganz wichtig, nochmal mit zu erwähnen. Die spielen gegen die Carolina Panthers. Vielleicht auch hier einfach nochmal Hilfe anbieten für den Quarterback, den sie haben mit CJ Stroud. Könnte ich mir durchaus vorstellen. Das ist Thema Nummer 1. Das nächste Thema ist, ich glaube auch, dass ein D-Liner in irgendeiner Form kommen wird. Wir haben vorhin die Liste gesehen. Ich weiß nicht, ob es einer von denen sein wird, ein Edge-Rusher oder ein Defensive Tackle. Aber ich denke, in irgendeiner Form werden die Raiders hier noch aktiv werden. Ich hoffe, dass hier tatsächlich was passiert. Auch meinetwegen für einen vergleichsweise hohen Draftwert, wenn der Spielerwert entsprechend positiv ist. Ich denke schon, dass Patrick Graham jetzt hier einen Punkt hat, dass er zeigt, hey, schaut mal, die Defense ist eigentlich nicht das Problem. Wenn wir jetzt noch helfen wollen, dass wir eine lahmende Offense und wir sind gesetzt mit diesen drei Quarterbacks, die wir haben. Einen willst du nicht spielen lassen und die anderen zwei kriegen nichts gebacken. Die Defense muss funktionieren. Das ist eine Argumentationskette, die nicht mal McDufus hier wirklich durchbrechen könnte mit seiner Logik. Dementsprechend denke ich, dass ein D-Liner durchaus im Bereich des Möglichen liegt. Und das hat jetzt mit der Trade-Deadline wenig zu tun, aber das steht direkt in dem Zusammenhang damit. Selbst bei einer Niederlage in Detroit wird wahrscheinlich McDaniels unser Coach bleiben. Ich denke nicht, dass wir ihn unterjährig feuern werden. Ich hoffe, dass wir ihn unterjährig feuern. Ich glaube allerdings nicht dran. Na, wir müssen als Fanbase auch einfach mal sagen, we have to smarten up. Na, wir müssen das durchaus verstehen, was hier versucht wird aufzubauen. Wenn er gegen Detroit verliert, wird die Fanbase noch wütender werden. Ich glaube nicht, dass Mark Davis darauf reagieren wird, weil er schon gezeigt hat, dass ihm die Meinung der Fans relativ egal ist. Er wird im Sattel bleiben. Und das wird sich auf die Trade-Deadline halt einfach entsprechend auswirken, dass vielleicht der ein oder andere Spieler nochmal eher weggeschickt wird bei einer Niederlage gegen Detroit. Wenn gegen Detroit gewonnen werden sollte, dann werden wir relativ aktiv sein. Davon gehe ich fest aus, weil dann McDaniels merkt, ah, okay, wir stehen jetzt bei einem 500-Record. Ich muss jetzt hier wirklich Gas geben an der Trade-Deadline und nochmal ein bisschen was reinholen, um auch meinen eigenen Hintern zu retten. Ich könnte es verstehen, wenn man ihn rauswerfen würde. Ich glaube einfach nicht, dass es realistisch ist. Zu McDaniels werde ich nochmal ein eigenes Video machen. Mal schauen, ob das so in die Richtung Chronologie des Versagens geht oder tatsächlich einfach nur in den Rant übergeht, abhängig davon, wie das Spiel gegen Detroit läuft. Darauf seid auf jeden Fall gespannt und wir schauen uns jetzt dann letzten Endes nochmal den letzten Part dieses Videos an. Und der letzte Part ist ganz kurz zusammengefasst. Was sagen eigentlich die Medien? Wie sehen die Medien die Raiders? Ich habe hier noch mal ein bisschen was zusammengetragen tatsächlich. Laut CBS ist die Empfehlung, dass wir den sogenannten Status beibehalten. Stand Pat steht das hier so. Wir haben das aufgeteilt. Teams, die kaufen sollten, Teams, die verkaufen sollten und Teams, die gar nichts machen sollten, weil es in keine der beiden Richtungen zu deutliche Signale gibt. Die Raiders waren dort gelistet als neutral. Also wir sollten weder kaufen noch verkaufen. PFF sieht es ein bisschen anders. PFF sagt, wir sollten kaufen und verkaufen. Die haben tatsächlich vorgeschlagen, dass wir auf der defensiven Seite vielleicht einen Edge-Rusher holen sollten und auf der anderen Seite Hunter Renfrow wird hier auch als Name genannt, der abgegeben werden sollte bzw. abgegeben werden wird. Und dann habe ich noch bei diversen Beatwritern immer mal wieder reingeguckt. Die ist ähnlich wie dieses Bild, was ihr hier seht, was von der KI generiert worden ist, dass Renfrow tatsächlich verkauft wird, also wegtradet wird. Und dann ist die Devise Don't let McDaniel screw up. Das heißt einfach, unterm Strich ist es wichtig, dass man McDaniels nicht zu viel Freiheiten hier lässt. Er ist nicht der GM. Das muss man auch klar dazu sagen. Der GM ist Dave Ziegler. Die beiden sind aber so. Ja, das muss man wissen. Dementsprechend sollte man vom Owner her auch sagen, Josh, es gibt hier keine Möglichkeit, dass du dieses Team noch weiter runterziehst. Josh Jacobs kriegt ein unverkäuflich Siegel etc. pp. Das sind solche Geschichten, die immer mal wieder gesagt worden sind, dass Renfrow vermutlich gehen wird, dass man diese Argumentation durchkriegt dass man dann Josh McDaniels beziehungsweise auch Dave Ziegler verbietet, noch größeren Schaden anzurichten als das, was sie nicht eh schon geschafft haben. Das ist das, was ich jetzt mehrfach gelesen habe. Was meint ihr letzten Endes? Sind die Raiders Sellers? Sind sie Buyers? Sollten sie gar nichts machen? Und wie wird das Spiel gegen Detroit sich auf die Trade-Deadline auswirken? Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Wenn euch solche Videos zwischendurch auch mal gefallen, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns das Spiel gegen Detroit an. Bleibt stark. Ich wünsche euch viel Spaß, einen schönen Abend, einen schönen Tag, wann auch immer ihr dieses Video seht. Und natürlich, wie immer, just win, baby, hier bei Relentless Raiders. I'll be undefeated.